Ja, ich freue mich auch, dass wir das Jahresthema, unser Thema für unsere Gemeinde und für dieses Jahr, ein bisschen tiefer betrachten können. Wir haben ja dieses Thema Hingabe noch ein bisschen präzisiert und haben es genannt vorbehaltlose Hingabe. Und wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich Hingabe. Und es soll so über das Jahr verteilt sein. Und heute ist der Start, die erste Einheit, die erste Predigt dazu. Und ich freue mich, dass ihr auch dabei seid und wir gemeinsam über das Thema nachdenken dürfen. Hingabe, das hat ja was damit zu tun, dass ich was abgebe. Und das heißt, ich muss was loslassen. Und loslassen heißt, das fällt mir bei bestimmten Dingen leichter und bei bestimmten Sachen schwerer. Also wenn ich alte Kleider habe, dann fällt mir das nicht so schwer, die abzugeben. Dann machen wir einen Sack, stecken alles rein und das kommt in die nächste Kleiderspende und vielleicht kann auch jemand was damit anfangen. Hab da nicht so das Problem. Aber zum Beispiel die Vase von der Oma Erna, die jetzt schon gar nicht mehr lebt, aber die Vase lebt noch, da hat man vielleicht bestimmte Erinnerungen an die Oma. Und wenn dann dieses Teil umfällt und kaputt geht, dann ist das schon schade, wenn man da was loslassen muss. Dann verspürt man das vielleicht auch als kleinen Verlust. Ich muss euch am Anfang eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mal ein Auto gehabt. So als Student war ich ganz stolz, dass ich ein eigenes Auto hatte und mir das auch leisten konnte. Und eines Tages sehe ich aus dem Fenster und ich hatte das Auto vor unserem Haus auf der Straße parkiert. Und ich sehe aus dem Fenster und da stand mein Auto nicht mehr. Okay, bin ich rausgelaufen, bin so 1-2 Straßen weiter umhergelaufen, habe gedacht, vielleicht habe ich es ja doch in eine andere Straße gestellt. Aber nein, ich wusste, also ganz verrückt bin ich nicht. Es stand wirklich vor dem Haus und jetzt steht es nicht mehr da. Also irgendwann musste ich der Tatsache ins Auge sehen, mein Auto ist gestohlen worden. Also bin ich zur Polizei gelaufen, denn fahren konnte ich ja nun nicht mehr. Und habe gemeldet, Auto gestohlen. Okay, Polizei hat alle Daten aufgenommen und so. Und dann haben sie gesagt, sie wollen mal die Augen offen halten. Und wenn sie irgendwas sehen, dann melden sie sich. Und tatsächlich 2 Tage später kriege ich einen Anruf von der Polizei. Sie haben das Auto gefunden. Ich soll mal dort und dorthin, da steht es. Bin ich mit meinem Bruder dahin gefahren. Und tatsächlich, das war so ein bisschen eine wilde Gegend, ehemalige Mülldeponie. Und dort stand mein Auto. Und der Anblick war wirklich traurig, weil die Türen waren offen, das Armaturenbrett war kaputt, Räder hingen darunter, die hatte jemand kurz geschlossen. Dann war die ganze Auspuffanlage weg, ein Scheinwerfer hat gefehlt, das Lenkrad weg und was weiß ich. Okay, da stand ich nun, da stand mein Auto. Also es war klar, das fährt nicht mehr, habe ich einen Abschleppwagen angerufen, die haben das aufgeladen und in die nächste Werkstatt gefahren. Und dann wusste ich nicht, was ich damit machen sollte. Er hat einen Mechaniker an der Werkstatt gefragt, ob er mir diese Reste da abkaufen darf. Habe ich gesagt, ja klar, kann er haben. Und ich habe aber von der Versicherung einen ganzen Teil für das Auto noch gekriegt. Plus den Verkaufswert von dem, was ich da an den Mechaniker gegeben habe, habe ich am Ende alles zusammengerechnet, habe ich gemerkt, ui, ich habe mein Auto sehr gut losgekriegt. Hätte ich niemals gekriegt, wenn ich das regulär auf dem Markt verkauft hätte. Dabei merke ich, Manchmal muss man Dinge loslassen und wenn es vielleicht sieht es zunächst mal als Verlust aus, aber im Nachhinein kann es sein, dass ich merke, hey, das ist ja der volle Gewinn gewesen. Wenn wir über Hingabe reden, dann reden wir nicht über irgendwelche Dinge, sondern dann reden wir über unsere menschliche Hingabe an Gott. Und da ist das auch so ein bisschen ähnlich. Vielleicht sieht es zunächst danach aus, als würde ich was verlieren, wenn ich mein Leben an Gott hingebe. Aber im Nachhinein merke ich, was es für ein viel größerer Gewinn ist, als ich es mir vorher je gedacht hätte. Dazu kommen wir später noch. Zunächst erst noch ein paar andere Gedanken. Und zwar, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, da ist eine Frage überall präsent. Nämlich die Frage, was habe ich davon? Oder was bringt es mir? Und dahinter steckt so die Frage nach Aufwand und Nutzen. Was kostet es mich und was kriege ich davon? Nützt es mir was? Und die Frage ist ja vielleicht nicht ganz unberechtigt. Übrigens hat Jesus das auch schon gesagt. Er hat nämlich gesagt, hey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn du mir nachfolgen willst, dann setz dich hin und überschlag die Kosten. Überleg dir, was du aufgibst und was es dir bringt. Er hat es sogar mit einem Bild erklärt. Lukas 14, kannst du nachlesen. Hat er gesagt, wenn du einen Turm bauen willst, dann setz dich vorher hin und überschlag die Kosten. Und wenn du nicht genug Geld hast, dann lass es lieber. Als wenn du anfängst und baust und dann merkst du, das Geld reicht nicht und dann steht halbfertig der Turm da und alle anderen, die das sehen, die machen sich lustig über dich. Von daher ist es gut, sich zu überlegen, hey, was gebe ich auf und was bekomme ich dafür? Bei materiellen Dingen ist das vielleicht noch etwas überschaubarer. Wenn es darum geht, dass ich mich als Mensch an jemanden anderes hingeben soll, dann ist es etwas schwieriger zu überblicken, was ich da aufgebe und was ich dabei gewinne. Also nehmen wir ein Beispiel, Partnerschaft, Ehe. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann weiß ich zunächst mal gar nicht viel über die Person. Deswegen macht man ja in der Regel eine Kennenlernphase, dass man dann viel miteinander unternimmt und sich dann besser kennenlernt und so. Aber am Ende weiß ich nicht 100%, wie ist denn die Person wirklich? Ich ahne es, ich habe bestimmte Eigenschaften vielleicht entdeckt, hab gemerkt, okay, das könnte gut passen oder nicht. Aber bis ans Lebensende, glaube ich, wird man nie 100% den anderen so kennen, wie man sich es vielleicht wünscht. Sondern man entdeckt immer noch mal eine Seite mehr oder noch mal eine Kante mehr. Oder das wird wohl bis ans Lebensende so gehen. Also, bin da noch nicht so erfahren, aber die Älteren wissen das vielleicht. Oder, ja genau, so, und jetzt muss ich vorher abschätzen, will ich das wagen, auch wenn ich die Person noch nicht 100% kenne und erst im Laufe der Zeit besser kennenlernen, will ich es wagen? Es ist ein gewisses Risiko. Und dann sage ich mir, okay, ich vertraue der Person und wir gehen eine Ehe ein, einen Bund fürs Leben und rechne damit, dass das gut kommt. Es ist ein gewisses Wagnis. Sicherlich kann man vorher schon ein bisschen abschätzen, passt es oder passt es nicht. Aber ich gehe davon aus, wir verstehen uns gut und so. Und dann vertraue ich einfach. Es braucht Vertrauen. Und so ist es auch, wenn ich mich Gott anvertraue. Ehrlich gesagt wissen wir über Gott nur immer Bruchteile. Er ist so groß, so allmächtig, so allwissend, dass wir nur Teile von ihm wahrnehmen können. Und ich frage mich, wer ist eigentlich dieser Gott? Wie ist er? Wie ist sein Wesen? Zum Glück stehen in der Bibel einige Dinge, dass ich Gott da irgendwo ein Stück kennenlernen kann. Aber um ihn tatsächlich zu erleben, wahrzunehmen, muss ich es einfach wagen und vertrauen, dass das gut kommt. Und indem, dass ich es wage, dass ich mich auf ihn einlasse, merke ich, hey, super, das Besseres konnte mir nicht passieren. Das hat was mit Glauben oder mit Vertrauen zu tun. Der Paulus, der Apostel, hat einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und Marian hat vorhin schon zwei Verse daraus vorgelesen. Wir sehen uns nochmal den einen Vers an, Römer 12,1. Und da schreibt der Paulus, weil ihr Christen in Rom, reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen, also Gott hinzugeben. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus sagt, weil ihr reiche Barmherzigkeit erfahren habt, also weil ihr Gott liebevoll erlebt habt, deswegen gebt euch ihm hin. Die Christen in Rom, das sind übrigens überwiegend Juden gewesen, die haben zunächst diesen Gott auch nicht richtig gekannt. Sie haben ihn als Gott Jahwe gekannt und zwar eher als gesetzlichen Gott. Und nun sind sie Christen geworden und haben gemerkt, wie dieser Gott ist. Liebevoll, gnädig, barmherzig. Paulus schreibt hier nur eine Eigenschaft, Barmherzigkeit, weil sie ihm irgendwie wichtig ist. So lernen sie jetzt diesen Gott kennen, von dem sie vorher keine Ahnung hatten. Und jetzt sagt der Paulus, hey Leute, und wenn ihr diesen Gott jetzt so kennengelernt habt und ihn so erlebt, hey, dann gebt ihm euch doch auch wirklich hin, und zwar ganz. Das ist eigentlich so der Gedanke, der hier drinnen steckt. Ihr kennt jetzt Gott, gebt euch ihm hin. Und da frage ich mich, wie haben wir Gott bisher so erlebt? Wie hast du Gott erlebt? Erlebst du ihn als den Barmherzigen, als den Gnädigen, als den Liebevollen oder vielleicht eher als streng? Als der, der doch nicht alles gibt, vielleicht Dinge nimmt. Wie wir Gott sehen oder wahrnehmen, hat so ein ganzes Stück damit zu tun, wie wir geprägt sind. Aber auch, was wir so erlebt haben. Da habe ich vielleicht einen lieben Menschen verloren. Und meine Schlussfolgerung ist, Gott nimmt mir einfach Sachen weg. Irgendwie weiß ich, er ist gütig und beschenkt und so, aber mir hat er den Menschen weggenommen. Also ist Gott doch nicht ganz so. Das ist meine Schlussfolgerung. Und so sehe ich dann Gott an und gehe weiter durchs Leben mit diesem Gottesbild. Ich finde wichtig, dass wir solche Prägungen und Erfahrungen hinterfragen. Dass wir überlegen, wie bin ich denn unterwegs, mit welchem Bild von Gott? Stimmt denn das? Stimmt das mit der Bibel überein? Stimmt denn eigentlich meine Schlussfolgerung, die ich so im Laufe meines Lebens getroffen habe? stimmt das, was mir mal Leute erzählt haben? Und wenn wir uns dahinter fragen, kann es sein, dass wir unser Bild von Gott korrigieren müssen und dabei Gott nochmal ganz neu kennenlernen, von einer ganz anderen Seite, die ich vielleicht bisher so nicht gesehen habe. Paulus sagt, stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung. Wenn ich mir eine Arbeitsstelle suche, dann gehe ich in die Firma und dann stelle ich mich dort vor. Und dann will ich wissen, wie ist denn eigentlich diese Firma? Und wer ist denn der Chef? Wie ist denn der so drauf? Die wollen mich natürlich auch kennenlernen, deshalb gibt es ja ein Vorstellungsgespräch. Aber es dient auch mir, um einen Einblick zu kriegen in dieser Firma. Ich will wissen, ja, wer sind denn da die Leute? Wer ist denn der Chef? Und so will ich auch wissen, wer ist denn dieser Gott, an den ich mein Leben hingeben soll? Wie ist denn der? Wie ist denn der wirklich? Nicht das, was ich mitbringe, sondern wie ist er wirklich? Es ist nämlich der Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, das hat was mit Erbarmen zu tun. Also mit, nicht nur mit Mitleid, sondern auch mit Fürsorge, mit Gnade. Und dahinter steckt einfach Liebe. Ein unheimlich liebevoller Gott ist das, der Barmherzigkeit übt. Und der auch uns mit Barmherzigkeit begegnet. Es ist der Vater im Himmel. Jesus hat viel von seinem Vater im Himmel geredet. Und als er mit seinen Jüngern unterwegs war, da war da der Philippus. Der hat gesagt, Jesus, er hat gesagt, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Weil die Jünger offensichtlich nur vom Vater gehört hatten, aber den Vater nicht gekannt haben. Und so wie er das sagt, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns, klingt so ein bisschen dahinter die Sehnsucht, wir wollen Gott kennenlernen, wie er wirklich ist und dann kommen wir zur Ruhe, dann ist es gut. Wenn wir den Vater kennen, dann ist es gut. Wer ist dieser Vater und wie ist er? Und um das ein bisschen mehr zu betrachten, versuche ich uns in ein Beispiel mit reinzunehmen. Und zwar hat Miriam, meine Frau, eine Freundin, die ist in Afrika, die ist in die Mission nach Afrika gegangen, hat dort geheiratet, ein Afrikaner. Und sie haben vor 2 Jahren, haben sie ein afrikanisches Kind adoptiert. Und dieses Kind, das ist, das hatte irgendwie keine richtige Familie oder das musste aus der Familie weg und so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vorher noch in einem Kinderheim war und sie haben es dann irgendwie mit einem halben Jahr gekriegt. So. Dieses Kind, das hat jetzt ein Zuhause gekriegt. Es hat einen Vater gekriegt, hat eine Mutter gekriegt. Und jetzt ist alles gut. Vorher hat es keinen Vater, hat es keine Mutter gehabt. Es hat vielleicht zu wenig zu essen gehabt, das wissen wir nicht genau. Und jetzt hat es alles. Es hat Spielsachen, es hat genug zu essen, es hat jemanden, der sich sorgt, der aufpasst. Aber das Kind hat eine Angst in sich, nämlich Verlustangst. Die waren letztes Jahr, im Sommer waren sie bei uns, haben uns besucht. Und die Mutter, sie muss immer ganz nah beim Kind schlafen. Die ist dann, äh, hat, als er geschlafen hat, ist sie dann runtergekommen und wir wollten noch ein bisschen reden. Er ist sofort wach geworden, hat gebrüllt, musste wieder hoch, musste wieder dabei sein. Was genau da die Ursache ist, wissen sie nicht. Aber auf jeden Fall irgendeine Erfahrung, ich habe zu wenig, ich bekomme zu wenig, es ist niemand da, ich bin hilflos. Das ist ganz tief drin, das ist irgend so ein Denkmuster, ein Verhaltensmuster, das das Kind jetzt in die Familie mit rein transportiert hat. Und eigentlich ist es völlig unbegründet, weil es ist immer jemand da, es wird umsorgt, es hat alles. Aber die Angst ist noch da. Und genau genommen hat eigentlich das Kind noch nicht verstanden oder noch nicht gemerkt, dass jetzt alles gut ist. Vorher war das bestimmt begründet, aber jetzt ist alles gut. Jetzt. Es ist nur noch nicht angekommen. Ich habe so die Vermutung, dass das bei uns als Christen auch manchmal noch so ist. Wir wissen, bei Gott ist die Fülle, bei Gott ist alles gut. Wenn ich mich ihm ganz hingebe, dann habe ich keinen Mangel. Aber ich transportiere da vielleicht noch so Muster in mir. So, ja, ich habe Angst, ich komme zu kurz. Wenn ich mich jetzt ganz ihm hingebe, könnte es sein, dass ich dann zu wenig habe. Und deswegen muss ich doch ein bisschen noch für mich sorgen. Ich vertraue Gott schon, aber ein bisschen vertraue ich auch mir noch. Oder die Frage, meint Gott es wirklich gut? Ich bin mir vielleicht nicht so ganz sicher, weil eben ich habe Erfahrungen gemacht und habe geschlussfolgert, Gott, bin mir nicht, ich weiß nicht. Das sind so Sachen, da transportiere ich ein Muster und das behindert mich, nicht nur mich Gott hinzugeben, sondern auch ihn noch besser kennenzulernen. Oder vergleiche ich mich mit anderen? Das habe ich schon immer gemacht und das mache ich immer noch. Wenn ich von Gott beschenkt bin, brauche ich mich nicht vergleichen, da weiß ich, ich habe genug. Aber wenn ich doch hier und da denke, ja, der hat mehr und der geht es besser und die ist schöner und was weiß ich, 100 Sachen, die man so vergleicht, dann habe ich ja in mir irgendwie einen Mangel. Dann denke ich, ich habe zu wenig. Dann denke ich, ich komme zu kurz. Dann denke ich, ich bin benachteiligt. Aber ich habe eine super gute Nachricht heute Morgen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Töchter und Söhne dieses Vaters im Himmel. Das ist uns nichts Neues. Und ich habe auch Bedenken, dass wir uns ein bisschen zu sehr daran gewöhnt haben. Aber wir sind es. Und das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Du bist eine Tochter, ein Sohn des lebendigen Gottes, der über dem ganzen Weltall steht, der alle Macht hat, der alle Möglichkeiten hat. Du und ich, wir sind Kinder von ihm. Und Kinder heißt, Söhne, Töchter heißt, wir haben Anteil an der Fülle des Vaters. Wir bekommen von ihm Anteil an dem, was er auch hat. Er hat uns dazu berufen, zu ihm zu gehören. Ich kann euch gleich mehrere Bibelstellen sagen, wo das deutlich wird, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist eine gigantische Würde, die Gott uns verleiht, dir und mir. Und das heißt, dass ich mich nämlich gar nicht mehr mit anderen vergleichen muss, dass ich gar nicht Angst haben muss, zu kurz zu kommen, auch wenn ich das im Leben immer das Gefühl hatte vielleicht. Nein, bei Gott komme ich nicht zu kurz, weil er sorgt für jeden Einzelnen und er weiß genau, was du und ich brauchen. Und er hat mehr als genug. Söhne und Töchter sind wir. Genau genommen steht dieser Titel Sohn Gottes eigentlich nur einem zu, nämlich Jesus. Und bei seiner Taufe, da hatte Jesus noch gar nicht so richtig angefangen zu wirken. Er hat noch gar nicht viel Wunder getan und noch gar nicht viel gepredigt. Da hat er sich taufen lassen. Und als er da im Wasser war, da reißt der Himmel auf und eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Wir kennen die Stelle. Du bist mein geliebter Sohn. Und da spricht Gott Jesus Autorität zu und Würde. Und seitdem geht Jesus los und in dieser Autorität und dieser Würde wirkt er dann. Wirkt Wunder, wirkt Zeichen, predigt. Und jetzt kommt was Interessantes. Das griechische Wort, was dort steht für Aufreißen, das heißt Schizomenos. Schizomenos, das bedeutet, ja, irgendwas auseinanderreißen, aufmachen. Und dieses Wort, das kommt im Markus-Evangelium eben an dieser Stelle vor und nur noch ein zweites Mal. Nämlich in der Situation, als Jesus am Kreuz hängt. Und wie er da so hängt und stirbt, da reißt der Vorhang im Tempel durch, der reißt da auf, auch Schizomenos. Und plötzlich ist der Weg zum Vaterherz Gottes frei. Und jetzt spricht Gott nicht Jesus, sondern spricht dir und mir zu. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Seitdem der Vorhang aufgerissen ist und seitdem der Weg frei ist zum Vaterherz Gottes, kann Gott auch uns zusprechen. Ihr seid meine Söhne und Töchter. Weil gerade in dieser Situation Jesus da hängt und mit seinem Tod diesen Weg da frei macht. Und das finde ich faszinierend, das finde ich gigantisch, dass gerade da dieser Wechsel passiert. Vorher hat nur Jesus diese Sohnwürde zugestanden und jetzt spricht Gott uns das auch zu. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Und dafür kannst du nichts machen. Also, dass ich ein Sohn von meinem Vater geworden bin, da habe ich wirklich keinen Anteil dran. Ich bin dankbar dafür. Aber ich hab nichts dafür oder nichts dagegen tun können. Dass wir Söhne und Töchter von Gott werden dürfen, können wir nichts dafür oder dagegen machen. Sondern es ist seine Annahme und sein Zuspruch. Ich darf mich ihm hingeben, darf sagen, hier bin ich. Aber dass er mich annimmt und dich, das ist sein Part. Dieser Zustand oder diese Würde, Kindschaft, das bekommen wir geschenkt. Und das hat auch nichts mit Leistung zu tun. Ich kann nichts dafür tun oder dagegen, dass ich ein Kind Gottes werde. Manchmal steckt in uns so ein bisschen frommer Leistungsgedanke. Ich kenne das auch. Wenn ich mehr Bibel lese, wenn ich intensiver bete, wenn ich es noch richtiger mache, dann hat Gott mich vielleicht auch ein bisschen mehr lieb. Das würde niemand von uns so sagen, weil das klingt ja völlig schräg. Aber hier drin steckt das vielleicht. Wenn ich dies oder jenes gut mache, dann müsste Gott mich doch ein bisschen lieber haben als andere. Oder wenn ich einen Fehler mache, dann kann Gott mich eigentlich gar nicht mehr so lieben. Das kann doch gar nicht sein. Beides kenne ich und vielleicht manche von euch auch. Und das hat mit Leistung zu tun. Und das stimmt aber nicht, sondern Gott liebt dich und mich bedingungslos. Er liebt uns als Kinder. Und das heißt, er weiß, dass du Dinge gut machst und er weiß, dass du Dinge schlecht machst oder dass du Fehler machst, dass du Sünde machst. Aber das ändert nichts an seiner Liebe. Sie ist umfänglich, grenzenlos und die steht dir zu. Und selbst wenn du Mist baust, wenn du merkst, ich hätte das nicht tun sollen, da liebt er dich weiter genauso wie vorher. Und nur weil du Bibel liest, liebt er dich nicht mehr. Es hilft vielleicht, ihn besser kennenzulernen. Mehr Zeit mit ihm verbringen, hilft vielleicht, sich ihm mehr hinzugeben. Das ist bestimmt gut, keine Frage. Aber das ändert nichts daran, dass er uns mehr oder weniger liebt. Und wenn ich mich Gott hingebe, dann stelle ich mich unter diesen liebevollen Blick, der damals bei der Taufe von Jesus auch da war. Jesus stand unter dem liebevollen Blick seines Vaters und er hat ihm zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn ich mich Gott hingebe, stelle ich mich auch unter diesen Blick. Und unter diesem Blick, da ist es gut zu wissen, ich gehöre zu Gott. Ich bin bei ihm ein Kind. Und das ist der Grund, warum ich mich ihm hingebe. Weil dieser liebevolle Blick, das ist genau das, was wir für unser Leben brauchen. Den bekommen wir nirgendwo anders. Und unter diesem Blick von Gott, da dürfen wir sein, wie wir sind. Ehrlich und angenommen, geliebt. Vielleicht ist es gut, hin und wieder auch mal zu sagen, Herr, Vater im Himmel, mein Vater, ich gebe mich dir neu hin. Das habe ich schon gemacht. Aber auch heute an diesem Tag will ich mich dir neu hingeben. Manchmal entfernt man sich so gedanklich oder emotional auch ein Stück von Gott. Vielleicht ist es auch heute Morgen dran, dass du sagst, hey, ja, wenn das so ist, ich weiß es ja eigentlich, aber mir ist das neu bewusst. Hey, mein Vater im Himmel, ich will mich dir ganz neu hingeben. Da ist mein Leben. Vielleicht ist es heute Morgen auch dran. Hey, dann sag's ihm doch. Sprich ein Gebet und sag, und da bin ich. Da bin ich wieder ganz neu. Und ich will alles dir hingeben. Nicht einen Teil, sondern alles. Weil ich glaube, dass ich bei dir nicht zu kurz komme. Und wenn ich loslasse, dass ich bei dir nur gewinne. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit noch, es läuft ein Instrumentalstück. Vielleicht kannst du im Stillen beten. Vielleicht kannst du auch nachher nach dem Gottesdienst die Zeit nutzen. Es ist wieder Segnungsteam da und suchst dir jemanden, dass man es vielleicht zusammen macht. Wie auch immer, fühl dich frei. Aber das Angebot steht.